Oh yes. Herzlich willkommen, Ladies, Gentlemen, alles dazwischen und darüber hinaus beim Bird Gang Powerlifting Podcast.
Ist das nicht Buzz Lightyear? Und noch viel weiter.
Ah ja,
darüber hinaus genau. Immer viel
richtig,
weiter.
Richtig, ja, das ist aus Toy Story, ja. Die Line ist aus Toy Story 2. Mein Name ist Falk Pommer, mir gegenüber ist der wunderbare, der großartige, der eine, der einzige Maximilian Rabe. Und wir sind heute mal wieder allein. Ja, das ist ja richtig ungewohnt eigentlich.
Oh, komm, kurz mal Ruhe lassen. Komm, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Schweigeminute.
One eternity later.
Ja, muss reichen. Fand ich sehr gut.
Okay. Ja, das ist total ungewohnt, dass wir hier einfach wieder alleine sitzen. Das ist crazy irgendwie.
Ach, ich find's auch mal wieder schön. Ich habe lange mal wieder drauf gewartet. Nur du und ich.
Ja, eine Flasche Wein. Eine schöne Kerze.
Kamin flackert.
Was Leckeres zu essen.
Und wir regeln uns nackt auf dem Bärenfeldteppich.
Ja.
Ganz normaler Bro-Wochenende.
Ja, ey, das ist so läuft es halt. Ja, ich würde sagen, wir quatschen heute mal so ein bisschen über anstehende Ereignisse, denn am kommenden Wochenende ist ja die Team Benchboy Open in Gölle. Und da werde ich Gölle in Köln.
Ach so.
Gölle, Alaf. Ja, und da besuchen Isa und ich natürlich die gute Helena und den Julian und weiß nicht, die trainieren. Ich muss auch noch ein bisschen Bank drücken dann am Freitag.
Einen Tag vorher?
Nee, zwei. Ich bin ja Sonntag, 13 Uhr oder so bin ich dran. Ich habe um 11 Waage, das ist ja richtig benutzerfreundlich. Das bin ich gar nicht mehr
gewohnt. 11? Ja, okay, das geht dann wieder. Aber richtig spät ist, glaube ich, auch blöd, ne?
Spät ist kacke, wenn man wirklich viel Gewicht machen muss, aber die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen ja schon, dass ich gestern eigentlich mein Gewicht schon hatte.
Also apropos auf Instagram folgen, ich verfolge ja auch so deine Prep und das kann jeder machen, indem wir bei Falks Pommers YouTube-Kanal mit Ryan gucken.
Ja, stimmt. Falks Power Systems auf YouTube. Da könnt ihr.
Und da habe ich erspäht, dass es natürlich Zwickereien im Beugen gibt, aber dafür Money on the Bench. Ist das korrekt?
Oh ja, das ist absolut korrekt. Also ich habe quasi Larsen gedrückt am Sonntag, weil mir die Füße einfach weggeflogen sind und sind 197,5 geworden. Damit bin ich sehr happy und ich hoffe, dass ich mir den Bankrekord in der 120er holen kann. Ansonsten rechne ich mir tatsächlich gar nicht mehr viel aus. Also ich habe gehofft, dass ich eine Beuge irgendwie so halbwegs IO reinkriegen kann und dann eine gute Bank und dann beim Heben nochmal ein bisschen was rauszerren kann und dann vielleicht irgendwie
Bitte nichts zerren.
Nichts zerren, ja. Zu spät. Ich habe mir einen Adduktor gezerrt am Sonntag.
Waren das beim Squatten?
Ja, bei den 225.
Machst du davor Adduktormaschine? Ich habe das irgendwie so gesehen.
Ja.
Dolle oder nur so ein bisschen zum Warmmachen?
Ja, schon so at 9, zwei Sätze, aber das ist jetzt nicht viel. So, ich hatte bisher nie. Ja, guckt euch an, ne?
Ja,
ich hatte bisher nie Probleme und ich mache das eigentlich seit, weiß nicht, wie lange bin ich jetzt bei Maxi? Fast 2 Jahren, 1,5 Jahre. Habe ich eigentlich regelmäßig vor der Beuge irgendwie Adduktor gemacht, auch schwer. Und es war jetzt irgendwie, ich glaube, das hängt ein bisschen mit meinem Knie zusammen, das ist ja beides auf der gleichen Seite, ne? Und dass ich irgendwie einen stärkeren Hip-Shift hatte und irgendwie einfach, keine Ahnung, ich krieg da nichts.
Wenn man vermeidet, ne? Wenn man Kurzbelastung ein bisschen vermeidet und dann die Adduktoren das übernehmen.
Ja, genau, es ist halt einfach Pisse. Also ich werde auch deinen und Helenas Rat dann wahrnehmen und nächste Woche, wenn der Wettkampf dann durch ist, dann PT und Plans mal schreiben. Und,
also
ja.
Kann ich bis jetzt auch nur empfehlen, jetzt mittlerweile meine Reha ist jetzt offiziell erstmal, weiß ich nicht, vielleicht Phase 1 ist erstmal durch und ich bin jetzt offiziell wieder bei einem normalen Plan und habe mir den für diese Woche schon vorbereitet und habe mich da sehr, sehr gefreut. Also kleines Topset ist drin, ganz, ganz easy peasy und jetzt verteile ich die beiden Tage wieder. Ja. Also das hat echt gut geklappt und das hoffe ich, wünsche ich einfach immer allen. Also wenn ich irgendjemanden sehe, der irgendeine Verletzung oder Einschränkung hat, denke ich mir immer in meinem grenzenlosen Optimismus, irgendwie muss man das hinkriegen.
Aber da würde ich gleich mal anschließen, weil da machen wir jetzt einfach ein bisschen Werbung für die Boys and Girls. Die haben ja jetzt zwei Angebote, ne? Einmal dieses, diese einmalige Sitzung für $140 und monthly Coaching für oder ein Monatscoaching für $215. Du hast nur die einmalige Sitzung genommen, ne? Ihr habt dann irgendwie Assessments und Screening gemacht und dann hast du deinen Plan bekommen, genau, und fertig.
Das war Emily und Dominic sind das. Ich habe es bei Emily gemacht. Die heißen auf Instagram PTN Plans. Buchen kann man die über die Strength Guys Webseite und genau, es war eine Stunde, sie hat sich sogar ein bisschen mehr Zeit genommen, Screening und Assessment und Übung zeigen und dann habe ich ein paar Tage später halt einen ausführlichen Plan bekommen, der wirklich halt auf mich angepasst war. Also man hat gesehen in jedem Satz, dass da nichts Copy und Paste war, sondern immer auf mich bezogen und mit Übungen, die ich dann halt täglich machen sollte und auch eine Progression, wie ich jetzt im Training fortfahren kann. Und ich glaube, Helena hat das ja ganz gut zusammengefasst. Die haben halt den Approach, viel hilft viel und kommen aus dem Powerlifting und sind ja nicht zaghaft mit Reha-Übungen. Also ich finde, die haben bei mir ja auch, ich habe das dann halt 2 bis 3 Mal am Tag gemacht, halt immer abends und morgens und dann einmal vom Training. Mhm. Und ja, also auch mit der Mobility-Issue oder so Sachen, das so geht man das halt gut an oder sieht dann auch, ob es funktioniert oder nicht. Ich finde, wenn man das nur so 4 Mal in der Woche vom Training ein bisschen macht, ist es manchmal zu wenig. Kommt immer drauf an, was man macht, aber das fand ich bei denen auch cool und die haben auch sofort gesagt, ey, du musst nichts bei deiner Beuge jetzt krass umstellen, du weißt, wie das geht, das war jetzt ein einmaliges Erlebnis und wir versuchen jetzt, dich da wieder hinzubringen, dass du das wieder ordentlich kannst und ja, halt dann vorbereitet bist gegen diese Belastung, die halt da passiert ist, oder Überbelastung.
Ja, ja, dann denke ich, werde ich das wohl auch so in Anspruch nehmen.
Dann, hey, bin ich sehr gespannt und würde mich so freuen, wenn du da wieder zu alten Bestleistungen und drüber bis zur Bestleistung
und noch viel weiter.
Und noch viel weiter.
Und drüber hinaus. Ja, das hoffe ich natürlich auch, würde mich auch sehr freuen. Ja, also wie gesagt, Bank läuft gut, Heben lief bis letzte Woche dann auch gut, aber konnte ich dann nicht mehr machen. Ich habe heute ein paar Cluster-Singles gehoben mit 180, die waren recht leicht. Ich kam auch okay-ish runter. Und morgen nochmal Bank und dann ist, glaube ich, die Woche soweit erledigt.
Bin ich sehr gespannt, was du erzählst. Und ach, Deadlift, mach dir keine Sorgen. Wenn das letzte Woche noch gut ging, das reicht doch.
Ja. Ja, voll, voll. Da mache ich mir jetzt auch nicht so einen Stress. Wie gesagt, ich habe jetzt auch so krassere Chancen auf irgendwelche Plätze erstmal abgeschrieben. Ich hoffe, ich kriege den Bankrekord und die 50 Tacken dafür. Und dann bin ich erstmal happy. So, das wäre wirklich
dann
schön.
Dann hast du schon mal die Anzahlung.
Da habe ich die Anzahlung, ja. Ey, wie läuft's denn bei dir? Hau mal raus. Wir haben lange nicht mehr über unser Training gesprochen und ich weiß gar nicht, was bei dir so abgeht und wie du dich fühlst und wie es vorwärts geht wieder.
Naja, ich habe es ja schon ein bisschen grob erzählt. Also ich fange jetzt endlich wieder an, mit normalen Gewichten einzusteigen. Habe jetzt neulich 162 auf dem 5er mal gemacht bei Squats und auch die restlichen Wochen 160 auf 5er. Und das ist für mich im Kopf erstmal so ein, okay, das ist Training, was ich jetzt vielleicht auch mal in meinem alten Plan gemacht hätte oder in meiner alten Form. Ja. Und jetzt erhöhe ich das langsam wieder. Habe jetzt auch 170 auf dem 5er gehoben, ohne Schmerzen. Also das ist immer das Wichtige, das ist ja nicht 170, weil ich muss mich gerade hocharbeiten, kann aber eigentlich jede Session so 2,5 bis 5 Kilo draufhauen gerade und mach die guten Newbie Gains. Ja, also es geht schon wieder schnell voran. Also das ist echt krass, wie schwach man sich dann mitunter fühlt und wie schwer, aber wie schnell man dann wieder stärker wird. Und ja, ich bin jetzt gespannt, will es nicht übertreiben und hoffe, dass ich, habe auch Emily nochmal geschrieben, das ist ganz cool, dass man sie schreibt halt, gibt mir mal ab und zu ein Update und meinte auch, ja, kannst jetzt wieder ins normale Training einsteigen, aber mach halt nicht so große Sprünge. Und bei der Bank habe ich jetzt generell auch ein paar kleine Veränderungen. Ich will jetzt da mal ein bisschen höhere Intensitäten durchgängig durch den Block fahren. Mhm. Hab aber gerade wieder meine linke Schulter, zeckt gerade ein bisschen.
Super.
Was aber leider, ja, ich denke, es hat wirklich daran gelegen, dass ich zu oft die Tage verschieben musste. Mhm. Und ich dann öfter mal so 3-mal nacheinander gebencht habe und dachte so, ja, okay, der erste Tag ist ja mit, also 2 sind ja geplant nacheinander und dann mache ich halt die 3. Einheit danach, die ist nur eine Tempoeinheit und dann mache ich die halt alle ein bisschen leichter, aber ich habe gemerkt, ich hatte ja auch mal mit dem Gedanken gespielt, ob ich wieder 5-mal die Woche benche, aber das ist glaube ich echt der größte Trigger-Moment, der meine Schulter nicht mag. Also, dieses 3-mal nacheinander, das bringt nichts, ich brauche diesen Erholungstag und ja, das, ich glaube echt nur dadurch, dass dann halt manche mehr aneinander geschoben waren, Tage war das dann halt zu viel Und jetzt hoffe ich, dass ich das irgendwie wieder gut wegregeneriert kriege und dann mal da was probieren kann. Ja, so ist insgesamt gerade, aber geht bergauf und vor allen Dingen, Beugen macht einfach wieder übel Spaß. Und es sind auf einmal alle Sätze tief so. Das hat echt was gebracht mit den 2-3 Mal am Tag so Hip Mobility, das hat's übelst gebracht.
Ja, geil. Richtig geil. Ja, da bin ich natürlich dann auch sehr optimistisch, wenn ich mich da in deren Hände begebe, dass das alles wird.
Und ich probiere jetzt mal ein paar Jostanic Approaches. Werde jetzt auch mal, weil ich ja in der Reha immer 2-mal die Woche normal gebeugt habe, das jetzt auch mal ausprobieren. Und das ist auch vielleicht eine ganz gute Überleitung. Ich wollte hier noch, nachdem wir unser schönes Variation Flash or Trash gemacht haben, was ja echt gut angekommen ist, also danke für alle, das die uns da nochmal reagiert haben und da was mitnehmen konnten. Wichtig ist, glaube ich, aber, dass wir nochmal einen dicken Disclaimer draufsetzen, der mir jetzt wieder aufgefallen ist. Und zwar haben wir ja schon so gesagt, dass jede Variation einen Grund haben sollte. Also man sollte genau wissen, warum man eine bestimmte Variation einsetzt und das begründen können. Jetzt sollte man sich aber auch immer bewusst sein, welche Trade-offs man hat, wenn man eine Variation anstatt eines Comp-Lifts nimmt. Ich denke mal, du hast ja auch so den Standard-Approach wie ich, bis jetzt zumindest immer gehabt. 2-mal Beuge ist so dieser Standard-Approach, einmal Low-Bar, einmal Post oder sowas. Ne? Bei manchen High-Bar, bei manchen bis, also das höchste der Gefühle, sag ich mal. Oder du hast ja gesagt, du hast selten 2-mal jemanden Low-Bar beugen lassen, also ohne Variation, ne?
Ja, ja,
passiert. Ich eigentlich so auch häufig. Nie. Ich glaube, Hendrik hat das auch mal erwähnt. Kona hat es ja eher auch mal probiert, Leute 2-mal beugen zu lassen. Und ich glaube, viele haben halt im Kopf, und das ist ja auch so eine, wenn man halt mit so Plänen gestartet ist, ne, wo dann halt irgendwie 2. Tag Low-Bar, Post ist nur, oder Bank halt viele Variationen, dass man die Vorstellung hat, okay, wenn ich jetzt 2-mal die Woche Low-Bar mache, das würde ich ja gar nicht regenerieren, weil man irgendwie damit gleichsetzt, dass man dann einfach diesen Post-Satz oder Tempo-Beugensatz zur selben API machen würde, wie diese Technikvariation. Und das geht nicht. Man muss sich das, glaube ich, eher so vorstellen. Sagen wir mal, wir haben jetzt als Extrembeispiel am 2. Tag eine Tempobeuge. 3-1-0er. Und zur API, sagen wir mal, 7 oder so. Da würde man ja viel, 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 viel weniger Gewicht nehmen als bei einem normalen Low-Bar-Squat, ne? Ja. Also wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, aber locker, je nachdem, wie stark man ist, 20, 30 Kilo weniger, ne?
Ja.
Jetzt darf man sich aber nicht vorstellen, okay, dann müsste ich ja jetzt normalerweise, wenn ich da Low-Bar hatte, fast dasselbe Gewicht machen wie an meinem anderen Tag. Nee, sondern man würde wahrscheinlich eher ein ähnlicheres Gewicht nehmen, was man bei dieser Variation benutzen würde. Vielleicht sogar ein bisschen mehr und hat dann den Vorteil, dass man halt entweder ein bisschen mehr Gewicht nehmen kann und deutlich mehr Recovery hat. Weil wenn man, ich sag jetzt mal ein Beispiel, ich würde jetzt 5er mit 160 machen und in meinem 2. Tag mache ich Tempobeuge und mache vielleicht 120 Kilo mal mit 5ern, ne? Dann würde man jetzt nicht sagen, okay, jetzt mache ich an meinem 2. Tag auch 160 Kilo mal 5, sondern man sagt sowas wie, okay, dann mache ich vielleicht 130 Kilo mit Low-Bar, vielleicht ein bisschen anderen Rep-Satz, aber kann dadurch quasi mehr Gewicht bewegen und gleichzeitig aber habe viel weniger Fatigue, weil bei deiner Tempobeuge hast du halt so viel untere Rücken-Fatigue, trotz des wenigen Gewichts, weil du halt die ganze Zeit Constant Tension hast auf den Rückenstreckern. Und das ist immer so eine Trade-off, den man sich bewusst sein muss. Und deswegen muss man auch meiner Meinung nach einen guten Grund haben, wenn man sowas wie Tempobeuge reinpackt. Und dass ich mittlerweile, ich habe immer gedacht, okay, wenn ich jetzt jemanden 3-mal squatten lasse, dann ist mein erster Ansatz, okay, dann mache ich erstmal mehr Variation, damit er nicht so viel Load bewegen muss. Mittlerweile tendiere ich aber eher dazu, den halt entsprechend leichte Gewichte bewegen zu lassen, aber halt Low-Bar und vielleicht nur eine Variation am 3. Tag zu machen, damit er das halt besser regenerieren kann, damit er einfach eine relativ leichte 60-70% Session hat oder sagen wir mal 70, aber halt, ja, weiß ich nicht. Das ist halt in Prozenten viel entspannter zu sagen, ja, ich lasse einen mit 70% 5er machen oder 4er und anstatt jemanden zu programmieren mit API, wenn man aus dem API-Kontext kommt, ist halt komisch, wenn man sagt, ja, okay, mach halt 4 Sets API 4 oder 3 oder sowas, ne? Das würde man halt normalerweise deswegen nicht machen. Und da können zum Beispiel feste Gewichte helfen und sowas werde ich jetzt auch mal mehr ausprobieren. Vor allen Dingen so in Competition Phases, ne? Also wo ich sage, okay, Tempobeuge, diese ganze Tempovariation, wie gesagt, sehr fatiguing, man muss geringes Gewicht nehmen, kann extrem hilfreich sein, weil man erstmal viel mehr Technikboost akquiriert. Weil durch diese Technikverbesserung, die bringt viel mehr, als irgendwie schweres Gewicht an dem Tag zu bewegen. Aber so, ich glaube, bei erfahrenen Athleten oder so nah an der Competition Phase sollte man wirklich einen guten Grund haben, wenn man eine Variation für Technik-Sachen drin hat, Und da kann man, glaube ich, nochmal viel rausholen. Also zum Beispiel, ich hatte jetzt ja die Athletin, das hatte ich dir erzählt, die jetzt noch Tempobeugen drin hatte, meiner Meinung nach zu lang. Mhm. Und die sich dann aber auch angewöhnt hat, langsam ins Loch zu gehen dadurch. Und ja, die hatte zwei pausierte Variationen und die hat mitunter dadurch auch ein bisschen verlernt, den Bounce ein bisschen mitzunehmen, ne? Mhm. Aus dem Hole, diesen Muscle Stretch Reflex. Und das muss man sich halt immer ein bisschen bewusst sein, dass man vielleicht solche Sachen dann auch eher in der Competition-Fernphase macht und dann, desto näher es an den Wettkampf geht, die Leute dann auch den spezifischen Competition-Lift trainieren zu lassen.
Ja, also den Disclaimer unterschreibe ich auf jeden Fall. Ne? Ich finde, also das ist der eine Disclaimer, der andere ist, wir haben ja, also einfach nochmal zu dem Format Flash or Trash. Wir haben zwei Möglichkeiten, eine Übung oder ein Topic einzuordnen und lassen uns auch ganz gezielt nicht den Raum. Ja, das soll natürlich ein bisschen kontrovers und ein bisschen polarisierend sein. Aber das heißt nicht, dass wenn Übungen bei Flash oder Trash gelandet sind, dass sie jetzt Top of the Pops für alle sind und wenn sie Trash sind, dann überhaupt gar keine Anwendung finden. Ne? Wir für unsere Planung greifen halt auf ein gewisses Set an Übungen zurück. Das ist ja völlig normal. Ne? Also jeder Coach, jede Coach hat ja eine gewisse Prägung in verschiedene Richtungen und sucht sich da verschiedene Präferenzen aus, mit denen sie arbeiten. Und wir haben halt die Übungen, die wir bevorzugen in unserer Trainingsplanung, natürlich tendenziell eher bei Flash eingeordnet und die wir in den meisten Fällen nicht programmieren würden, eher bei Trash. Das heißt aber nicht, dass es für die Übungen keinen speziellen Grund gibt, die zu nutzen. Also man muss sich immer ganz gezielt anschauen, wie ist der Athlet, die Athletin, die man jetzt gerade betreut, ausgerichtet, was gibt's für Möglichkeiten, was gibt's für Defizite, wo kann man noch ein bisschen was rausholen und dann kann man entscheiden, welche Übungen da Sinn ergeben. Ja, und das können natürlich für den Endverbraucher, die Endverbraucherin, super komische oder fancy aussehende Übungen sein. Das hat erstmal nichts zu bedeuten. Ja, nur für unsere so im Mittelwert, im statistischen Mittel betrachtete Planung haben wir dann ein gewisses Set an Übungen ausgewählt, die wir dann eher als gut für gut befinden. Und ja, ich würde an deinen Punkt auch nochmal anschließen. Also das, was du erzählt hast, hast du jetzt von Joe Stanek. Das habe ich es richtig verstanden. So.
Nee, ich habe das bestimmte so Anreihung an Tagen, aber ich habe das ja schon bei anderen gesehen. Also TSG macht ja auch extrem viel Competition. Die machen ja eher ihre Technikvariationen auch in der Offseason.
Ja.
Da machen die auch ganz viel 3-1-0 oder vor allen Dingen, wenn es ein offensichtliches Problem gibt, versuchen die das in ihren Prep-Phases quasi gezielt zu tackeln oder wenn jemand eine Verletzung hat. Und dann eher in Competition-Phases machen die ja fast nur Comp. Variation. Mhm. Auch natürlich aus dem Grund, dass die sagen, hey, wir machen bewusst den Trade-off, weil wir das halt besser tracken können und vergleichen können dann die Blöcke. Aber ich denke mal, ich bin jetzt wieder mehr zu so einem Mittelwert gegangen oder frag mich jetzt halt auch sehr kritisch, immer hat diese Variation überhaupt eine Berechtigung oder fahre ich besser mit einer Comp-Bench? Also ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, ich hatte eine Athletin, die hat 4 Bankdrücken gemacht und dann habe ich irgendwann mal die Tempo-Benches rausgenommen und nur normale Competition Bench reingemacht und das ist schlechter geworden. Also die braucht regelmäßig auch in einer Competition nahen Phase eine Tempo oder eine pausierte Variante, damit sie ihre Technik on point hält. Also sowas kann natürlich auch sein und da sehe ich das halt total legitim.
Voll. Ja, nee, ich wollte eigentlich sagen, dass mir das so ein bisschen bekannt vorkommt, weil ein Trainee von Robin Meinecke trainiert ja bei uns im Gym. Mhm. Und das war so ein ähnliches Ding wie das, was du jetzt erzählt hast. Einfach, okay, wir können erstmal nur Comp machen und machen das einfach zu verschiedenen Intensitäten, haben eigentlich einen besseren Trade-off durch ja mehr Load, die wir bewegen, blablabla. Das ist das, was ich mitgekriegt habe. Wir holen uns ja Robin früher oder später noch hier rein. Der steht ja auch recht weit oben auf der Liste und da können wir es mit ihm nochmal besprechen. Also ich wollte da nichts vorwegnehmen auf jeden Fall.
Ja, da so ein anderes Beispiel wäre, oder was näher liegt, man hat jetzt zum Beispiel Post, Lower und Lower Und dann sagt man in der Competition Phase, also 4 Wochen vielleicht, Peaking oder wie auch immer, okay, wir nehmen jetzt mal in dem Block, machen wir dasselbe Gewicht, aber wir nehmen, oder wir machen minimal mehr Gewicht beim Pause-Squat und machen die aber unpausiert ab jetzt. Oder machen die vielleicht unpausiert, haben dann mehr Recovery und können den Main-Day mehr pushen. Oder genau, sagen wir mal, der ist beim Main-Day ein bisschen fatigued von den Pause-Slober. Dann machen wir einfach keine Änderung, außer dass wir die auf einmal nicht mehr Pause machen. Und probieren halt mal bei einem kleinen Wettkampf vielleicht oder für eine Phase, die nicht vor der Competition ist, wie sich das auswirkt 4 Wochen, ob der dann trotzdem die Technik halten kann.
Ja.
Und dann aber Fatigue sich einspart, in Anführungszeichen.
Ja, ja, klar.
Wir gucken jetzt mal, worüber möchtest du lieber sprechen? Wir haben natürlich eine kleine Anfrage bekommen über, wie denn so ein Programming nach unserer Meinung aussehen würde, wenn man einen, sagen wir mal, Heavyweight-Athleten hat, der conventional hebt.
Ja.
Und sehr schnell fatigued, sehr vorgelehnt ist. Da sollten wir mal eine kleine Case-Study machen. Darauf hätte ich auf jeden Fall Lust.
Case-Study wäre doch eigentlich, wäre die nicht direkt an einem Beispiel gemacht?
Oder? Ja, naja, wir können es ja erstmal so grob sagen, was uns da einfallen würde. Und eine zweite Sache, die ich besprechen würde, war generell das Thema, was Corona zu langweilig war, aber was ich jetzt wieder meiner Meinung nach die Relevanz gemerkt habe, wie die Leute, wie Engel den Gürtel machen und wie die den Gürtel benutzen.
Wieso war dem das zu langweilig?
Er meinte doch mal, ob wir noch coole Topics haben, nicht so mit langweiligen Sachen wie Gürtel oder Bracing.
Achso. Also, erstmal kommt es drauf an, wie dein Körperfettanteil ist. Weil, wenn du einen sehr hohen Körperfettanteil, das will ich noch schon mal vorwegnehmen, wenn du einen sehr hohen Körperfettanteil hast, hast du weniger Masse, die ganz aktiv gegen den Gürtel arbeiten kann. Deshalb würde ich tendenziell sagen, dass bei Leuten mit einem geringeren Körperfettanteil der Gürtel im Verhältnis lockerer sitzen sollte als bei Leuten mit einem sehr hohen Körperfettanteil.
Hm, stimmt, darauf wäre ich noch nicht gekommen, ja.
Das ist mir so in letzter Zeit mal ein bisschen aufgefallen. Weil,
aber natürlich macht Sinn, klar.
Was ich bei dir sehe, wenn du den Gürtel aufmachst, der rutscht bei dir ja fast in die Kniekehle einfach. Also der springt ja auf und dann rutscht er ja runter. So.
Also wenn ich meinen SPD-Gürtel jetzt die Schnalle aufmache,
genau,
dann ist
wenn
der
du
locker.
Die Schnalle aufmachst,
ja, dann hält er nicht.
Genau, dann hält er nicht. Bei mir hält er halt. So, also wenn ich den aufmache, der sitzt halt an einer Stelle, der rutscht ja nicht weg. So, einfach weil, wenn der locker sitzt, sitzt der ja immer noch, also der sitzt ja immer noch verhältnismäßig eng, in Anführungszeichen.
Ja.
Einfach weil da nicht so viel Material aktiv gegenarbeitet. Ne? Also wenn du viel Muskulatur hast und wenig Körperfett, dann musst du den Gürtel ein bisschen weiter machen, weil du mehr Platz hast, die Muskulatur zu expandieren und gegen den Gürtel zu arbeiten. Und wenn du einen höheren Körperfettanteil hast, dann sitzt er von vornherein enger und sitzt dann nochmal irgendwie enger, obwohl halt noch nicht wirklich was richtig aktiv dagegen arbeitet.
Weil das subkutane Fett sich quasi ja verschiebt, wenn du brace, ne?
Ja, genau.
Ne? Oder das den Gürtel eng machst,
richtig,
schiebt hier weg.
Richtig.
Ja, stimmt, verstehe. Nee, das ist ein guter Einwand. Auf jeden Fall kann man sogar, ich glaube tendenziell, viele Anfänger machen den Fehler, dass sie denken, okay, ein Gürtel hält mich von allein stabil.
Ja.
Und das sollte auf jeden Fall nicht der Fall sein. Viele machen den deutlich zu eng.
Ja.
Und versuchen das wie so ein Korsett zu machen, was einen dann halt fest schnürt.
Ja, na, also wenn, ja, genau, wenn du das, wenn du, ich würde es vielleicht so als grobe Faustregel sagen, sagen wir mal, du bist jetzt so bis 105 Kilo Athlet. Ja.
Mhm.
Also alles. Ja, gut, also bis 105 und vielleicht bis 84 oder so bei den Frauen. Wenn du das Gefühl hast, dass du richtig tief so eine Vakuumpose machen musst und dann den Gürtel zumachst und dann wieder so ausatmest und alles fallen lässt, dann sitzt der wahrscheinlich ein bisschen zu eng.
Also ich finde ja wichtig, bracen. Du solltest ja auch ohne Gürtel bracen können und dich festmachen können. Das heißt, Luft muss in den Bauchraum, ich sag's mal ganz, gibt's ja verschiedene Sachen, mehr, manche bracen eher in die abdominale Gegend, manche mehr in den Bauch, manche bei dem Lift mehr so, manche so. Klar, man muss halt 360 Grad den Bauchraum erweitern.
Ja.
Und das ist so ein bisschen wie so eine Cola-Dose, finde ich immer. Wenn die Cola-Dose so der Torso ist und das Wasser die Luft, dann ist, was ist denn der Gürtel? Der Gürtel ist die Dose.
Dein Torso ist schon die Cola-Dose. So.
Genau, und Luft würde ja einfach entweichen und wir drücken aber, oder das Wasser ist in dem Fall die Luft. Wie auch immer, es geht darum, dass die Dose sehr leicht einknicken würde.
King
sehr
of
leicht,
Analogies.
sehr leicht kaputt machbar wäre. Und wenn man halt die Dose aber mit Wasser füllt, dann kann man die halt unmöglich zerpressen oder sowas, ja, oder zerdrücken mit der Hand. Und ein bisschen ist es mit dem Bauchraum vorzustellen, dass man den halt mit Luft füllt. Und der Gürtel bietet sowas wie eine zusätzliche Begrenzung, wo man gegenatmen kann. Ein Problem ist aber, wenn der Gürtel so eng ist, dass man halt überhaupt nicht den Bauchraum füllen kann. Mhm. Also meine Analogie wäre die Cola-Dose dann auf einmal so dünn wie ein Wassereis. Mhm. Und wenn wir die dann füllen könnten, könnten wir es eigentlich trotzdem noch, denke ich mal, zerbrechen.
Na klar.
Ist halt sehr dünnes Wassereis, aber. Und ich sag jetzt auch immer, man sollte den so eng machen, dass man ihn so mit 80% des Bauchluftvolumen füllen kann. Aber ich finde, man sollte den auch nicht so weit lassen, dass man den komplett voll machen kann, wie wenn man gar keinen Gürtel trägt. Ja. Also er sollte ein bisschen begrenzen, dass man wirklich voll gegen, also den maximalen Druck dagegen erzeugen kann. Ja. Aber auch nicht enger, dass er irgendwie erlaubt, weniger Luft in den Bauchraum zu bringen.
Ja.
Ja.
Schön gesagt.
Mensch. Und tendenziell, glaube ich, Deadlift lockerer und bei Squat tendenziell nicht so locker.
Ja.
Ich habe jetzt auch mal angefangen, wo wir bei Joe Stanek sind, mal den Gürtel so eher auf die obere Rippe zu packen, also höher zu tragen. Ich war ja sonst immer eher so ein Typ locker und tiefer sitzend. Mhm. Und jetzt habe ich angefangen.
Der Austin Perkins Guy.
Der macht sich ja fast, dass der Bauchnabel unten drunter rausguckt.
Ja.
Also so ganz extrem. Ich meine, gut. Naja, gut, viel fehlt nicht mehr. Aber ich habe irgendwie, erstmal hast du das Schiss. Vor allem, wenn du dir so mitten in einem Arbeitssatz anfällst und denkst, ja, könnte ich mal probieren. Und dann gehst du runter und merkst auf einmal, dass das komplett flexibel ist, was ja wirklich, also, ja, gut, da passiert ja nichts. Ne? Solange das nicht maximal ist, solltest du ja, wie gesagt, auch das meiste Bracing durch dich erfolgen und das nur ein Hilfsmittel sein, wo du gegenbracen kannst. Ja. Aber ich muss sagen, vor allen Dingen durch die Hüftrotation, die ich ja echt forcieren muss da, ich weiß nicht, ob es nur eine Feedback-Sache ist, aber das hat richtig gut funktioniert. Wenn ich gleich beim Warm-up so mache und dann hochgehe, habe ich echt das Gefühl, ich habe unten in der Hüftregion mehr Flexibilität, was ich halt, ich persönlich da brauche, um die Hüfte in die richtige Stellung zu bringen.
Ja.
Und das werde ich jetzt auch mal ein bisschen weiter verfolgen.
Ja.
Also, hast du noch was nachzutragen zum Gürtel-Game?
Zum Gürtel-Game, also boah, da könnte man eigentlich schon fast eine eigene Folge drüber machen, weil es ja so viele verschiedene Variationen gibt, einen Gürtel zu tragen. Also zum einen gibt es halt diese klassische, so auf Bauchnabelhöhe, vielleicht ein bisschen tiefer. Dann gibt es so dieses Mittelding, dann gibt es nochmal dieses Austin Perkins und Sebastian Aurib, war auch so ein Typ,
ja,
den so extrem weit oben zu tragen. Und ich habe alles mal ausprobiert und ich habe mich jetzt irgendwo in der Mitte eingefunden. Ja, weiß ich nicht. Ich sehe natürlich irgendwo immer so die Punkte und am Ende muss man sich so aussuchen, was für einen selbst am besten funktioniert. Wie man am besten bracen kann, das hängt natürlich auch davon ab, wie man selbst gelernt hat zu atmen. Ja, also es gibt ja viele Menschen, die, ich glaube, das ist auch eine große Tendenz, die einfach ganz viel in den Brustraum atmen und gar nicht so, weiß ich nicht, als Musiker zum Beispiel, wenn man mal ein bisschen gesungen hat, merkt man eigentlich, wie man richtig in den Bauch atmen lernt. Ne? Und dann fällt einem auf, dass man im Alltag irgendwie sehr dazu neigt, in die Brust zu atmen. Und das bringt einem bei einem Gürtel jetzt nicht viel. Aber wenn du dazu tendierst, eher in die Brust zu atmen oder eher so, also nicht so diese Zwerchfellatmung durchzuführen, dann würde ich sagen, es ist vielleicht sinnvoller, den ein bisschen weiter oben anzusetzen. Und wenn nicht, dann nicht.
Also Gürtelhöhe, glaube ich, kann man probieren. Und ich glaube, macht dann auch nicht den großen Unterschied. Vielleicht dann auf ganz high Level und fürs Feeling. Aber wichtig ist, glaube ich, erstmal diese Grundlagen, die wir vorhin genannt haben, ne? Dass man was hat, wo man 100% Kraft gegen erzeugen kann, ja, aber die auch so viel wie möglich Raum für die Luft lässt, ohne dass man am Ende nicht maximal Kraft in den Gürtel, gegen den Gürtel aufgebracht hat.
Ja. Ich will mal noch gleich, erzähl erst mal fertig. Ich will gleich mal noch eine Frage in den Raum werfen.
Ich wollte noch erwähnen, was du gesagt hast zum Bracen. Ich glaube, das können wir vielleicht noch anschließen. Ich meine, da gibt es jetzt 1000 verschiedene Sachen, wie Leute da anders cueen oder bracen. Aber ich glaube, generell sollte man sagen, wenn sich der Brustkorb extrem hebt und die Schultern sich heben, macht man eher so eine Brustatmung, was Falk eben gesagt hat. Das sollte man eher vermeiden, sondern man sollte wirklich versuchen, in den Bauch einzuatmen. Was bei mir immer ganz gut funktioniert, zumindest um das einmal zu spüren, was der Unterschied ist. Diese Brustatmung ist eher wie so ein aus dem Wasser auftauchen, dieses, wenn man so nach Luft ringt. Und das andere, was wir eigentlich wollen beim Bracen, ist wie wenn man Suppe schlürft oder wie durch so einen Strohhalm atmen. Also da ist es fast unmöglich, dass du so atmest, dass du deine Schultern und deinen Brustkorb senken. Aber wenn man merkt man eigentlich ganz gut, wie sich der Bauch ausdehnt. Man kann das ganz gut merken, wenn man einfach die Hand dagegen macht und versucht, die halt wegzudrücken. Und so ungefähr sollte das Bracing eigentlich ablaufen.
That's right. Okay, ja, vielen Dank für deinen Beitrag. So, ich hätte jetzt noch eine Frage, die ist gestern, glaube ich, an mich herangetragen worden. Ich glaube, ich lese die einfach mal vor. Das ist das Einfachste. Hallo Falk, ich hätte da mal eine Frage an dich. Wo hast du so dein ganzes Wissen her über Programming und Coaching? Finde das sehr interessantes Thema und versuche mich gerade ein bisschen mehr darüber zu belesen und deshalb frage ich zurzeit mal ein bisschen rum, wieso manche Coaches ihr Wissen erlangt haben. Und ich war da ein bisschen perplex, weil ich das gar nicht so richtig benennen konnte. Und dann ist mir aufgefallen, dass du und ich, glaube ich, so in unserer, obwohl gar nicht so sehr, aber so in dem Werdegang des Coachings vielleicht ein bisschen unterschiedliche Ansätze hatten, weil ich mir dachte, ey, Maxi, der ist so krass freaky versiert und guckt sich so viele verschiedene Sachen an. Das hat mich ja eigentlich schon immer, seit wir uns kennen, immer ziemlich beeindruckt, weil du mit so sehr extremen Name-Dropping immer arbeiten konntest und die Ansätze der verschiedenen Coaches kanntest und dich und das alles so in den Pool geworfen hast und dann geschaut, also unterstelle ich jetzt mal, und dann geschaut hast, was so für dich am besten funktioniert.
Die in die Wand geworfen hab und gucken, was kleben geblieben
ist. Ja, genau, so ein bisschen in der Art. Und dann ist mir aufgefallen, ja, okay, also was war das denn bei mir? Und das ist irgendwie schon so lange her, dass ich damit angefangen habe. Also keine Ahnung, 2019 war also das erste Jahr, in dem ich versucht habe, ein bisschen zu coachen. Und vorher habe ich ja auch schon, ich trainiere seit 2013 und habe halt so ganz, aber eigentlich schon immer meine Trainingsplanung selbst irgendwie gemacht und habe die ganzen Jahre ausprobiert, was so funktioniert und was nicht. Bin dann so 2019 ein bisschen mehr an dieses Powerlifting-Spezifische gekommen und habe halt immer an mir rumprobiert, hatte dann so ein, zwei Freundinnen und Freunde, an denen ich was ausprobiert habe. Und dann haben sich später mal Leute dazu erbarmt, ins Coaching zu kommen. Und dann habe ich an denen halt ein bisschen rumgetestet. Dann waren so Intelligence, Strength, am Anfang noch Johannes Lukas, muss man halt auch mal sagen, waren so die Einflüsse, die einen geprägt haben, was so Muskelaufbau anging. Und dann war es so, keine Ahnung, also vom Muskelaufbau ins Powerlifting ist, also der Sprung ist eigentlich gar nicht so groß, ist mir dann mal aufgefallen, als ich das so reflektiert habe, weil du dann eigentlich nur noch anfängst, spezifischer zu arbeiten und die ganzen Biomechanik-Geschichten kriegt man ja auch, also habe ich dann so von den Pürzel-Brüdern und von Performotion und so ein bisschen übernommen oder mich durchgelesen und dann so Trainingsplanung und Zyklen und sowas, ist keine Ahnung. Das ist eigentlich so, kommt von selbst. Was machst du denn?
Ich wollte fast jetzt noch schnell losrennen und dir ein Buch holen, um das zu zeigen, wie ich angefangen habe.
Ja.
Aber gut, das bringt ja nichts.
Chad Wesley Smith.
Ach nee, das war schon Schritt 5.
Mit Starting Strength.
Also so ganz überhaupt ins Fitnessbranche bin ich halt über so ganz beschissene Tim Ferriss Protokolle bekommen, wo ich dann gesagt habe, ah geil, da kann man ja 10 Kilo in einem Monat oder so zulegen, ja. Trockene Muskelmasse. Mit High-Intensity-Training und so einem Quatsch. Mhm. Und dann hatte ich halt, also das war so mein allererstes, vorher habe ich halt viel Ausdauer, Leichtathletik und dann ein paar Liegestütze und Dips und sowas. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn dieses High-Intensity-Training? Und meine ersten so richtigen Sportsachen waren dann Mike Mensah.
Ja,
der ja gerade übelst gehypt wird, der ja auch damals sehr viel über Training nachgedacht hat, sehr viele coole, also AP machen ja gerade sehr viele Serien über den, weil der jetzt gerade anscheinend so ein Revival hat mit seinem High Intensity.
Das ist aber auch irgendwie interessant, also er hatte damals so 2014, 15 würde ich sagen, gab es auch schon mal so einen Schwung an Leuten, die das eher so praktiziert haben, ne? Und jetzt, was recht, ne? Jetzt geht das nochmal.
Da musst du aufbauen, ne? Ja, es ist ein ganz großer Blödsinn mitunter. Also er hat sehr viel nachgedacht, sehr viele tolle Sachen eingeführt, dieses volle Range of Motion, wirklich auf den Satz konzentrieren und den bis wirklich mal ausreizen. Ne? Dann war der natürlich Trainingsdisziplin. Er hat dann in dem Buch sehr viel geschrieben, so wie er sich am Tag vorher das Training plant, jeden Lift im Kopf durchgeht und wirklich bereit ist, da Gas zu geben, dass überhaupt er das Training mitschreibt. Ne? Viele haben halt so einen Split gehabt, haben sich gar nicht notiert, was die über die Wochen gemacht haben. Das hat einer der ersten, der das so eingeführt hat. Aber ja, ein Satz ist natürlich absoluter Bullshit. Also das weiß man ja heute, dass natürlich der erste Satz, der gibt, der am meisten prozentual erstmal Kraft bringt oder Muskelaufbau. Und die danach kriegst du halt Diminished Returns, die aber immer noch viel höher sind, wenn du 2-3 Sätze machst, als wenn du nur einen Satz machst. Und es wurde ja dann noch abgewandelt.
6 Sätze, ne, das ist ja so die aktuelle Forschung, ist eigentlich, kann man ziemlich entspannt machen. Ne.
Man hatte halt also das Ding ist, selbst die Leute, die das dann so durchgeführt haben, à la Dorian Yates, High-Intensity-Training oder hier Tim Budesheim und was die nicht alle machen, von wem die das geklaut haben, mein Gott, dann machen die, ja, jetzt habe ich noch ein Back-Off-Set, ein All-Out-Set und dann machen die aber, anstatt dann halt die machen das ja nicht pro Muskelgruppe nur einen Satz, sondern pro Maschine dann. Das heißt, die haben halt 3 Maschinen oder 3 Übungen, an denen die dann halt jeweils 2 Sätze machen. Ja gut, dann ist es halt auch irgendwo kein, also es ist dann vielleicht ein Low-Volume-Training und dann intensiver, aber viele Sachen, die er sich so hergeleitet hat damals, so irgendwie diese Metaphern auch so, ja, man gräbt halt so ein Loch und wenn man dann zu tief gräbt, dann hat das gar keine Zeit, wieder aufzufüllen sich. Also super Kompensationsideen und Übertrainingsideen, die halt absolut widerlegt worden sind.
Ja.
Die man halt getestet hat und die sind absolut widerlegt worden. Nee, aber das war so mein Einstieg und ich habe damals wirklich Split Squats bis ich mir mit dem anderen Bein hochhelfen musste oder mit der Hand irgendwo hochziehen musste und dann exzentrisch weiter, also wirklich auch dieses übers Muskelversagen hinaus, so mechanische Dropsets oder wie man sagen will, oder Force Reps.
Ja.
Da wusste ich auf jeden Fall, was 0 Reps in Reserve sind damals. Also das war, wenn du dann auf dem Boden liegst und dir die Kotze hochkommt und du überlegst, warum mache ich das eigentlich? Das hat mich schon sehr geprägt. So. Aber ja, danach so Eric Helms so und dann hier Brad Schönfeld habe ich halt mir wirklich die ganzen Bücher gekauft und dann gemerkt so, oh, es gibt ja nicht nur eine Studie übers Tempo, ob irgendwie exzentrische besser sind oder konzentrische oder Constant Tension. Es gibt ja 20 Studien und er hat alle aufgelistet und hat dann gesagt, das ist jetzt das, was man daraus ableiten kann. Was meistens ist, wir wissen es noch nicht und deswegen sind wir so safe. Und über die Zeit kam halt raus, das war der richtige Approach, weil es funktioniert fast vieles. Das kam ja zum Beispiel bei dem Thema raus. Und ja, das war so mein Einstieg, glaube ich, in die ganze Sache. Und dann Powerlifting, Chad Wrestler-Smith, dann die ganzen Coaching-Schulen und dann auch viele einzelne Sachen, ne? Ich denke so, das ist das Ding, man hat dann eine Sache gehört oder eine Variation, dann beschäftigt man sich darüber, dann folgt man denen ein bisschen mehr.
Ja, das stimmt. Also es wird halt auch, keine Ahnung, ich habe damals, bin ich so ein bisschen in Austausch mit anderen Coaches gegangen.
Ja.
Oh, Junge. Und ja, also ich finde, wenn man sich einfach viel drüber unterhält mit Leuten, von denen man jetzt erstmal denkt, dass sie ein bisschen Expertise haben, ein bisschen Ahnung haben, dann nimmt man schon viel mit. So. Und dann kann man für sich selbst ja immer noch einordnen, ob das jetzt alles kompletter Schwachsinn ist oder ob manches stimmt oder manches schlecht ist. Und von da aus kann man dann irgendwie weitermachen. Oder ich finde halt unseren Austausch zum Beispiel, ich habe jetzt in der Zeit, in der wir den Podcast machen, so viel gelernt. Also allein letzte Woche aus dem Gespräch mit Helena habe ich so viel mitgenommen, auch was ich jetzt längerfristig in meine Planungen mit einfließen lassen möchte und auch unter anderem schon eingeführt habe und so. Also sowas ist halt wirklich eigentlich am meisten wert. Ne? Ein bisschen einfach in Austausch treten, ein bisschen nachfragen und
auch aus dem Rundrum, ne? Also diese Nachgespräche, die ist ja dann eine Weile bei uns im Podcast Planungschat geblieben und dann haben wir uns da über verschiedenste Sachen ausgetauscht.
Insane, Alter.
Auch gesehen, was alles, ne, was so Unterschiede sind und was funktionieren kann und nicht und da werden wir vielleicht gleich noch drauf eingehen und ja, auch so die Gespräche mit anderen Leuten, dass ich finde immer, dass man dann ein neues Feedback bekommt oder hey, wir haben das und das mal, das funktioniert bei mir gut, dann probiert man das für sich wieder ein bisschen.
Ja.
Aber, also generell, wenn man jetzt deinem Kumpel da eine Antwort geben sollte, es ist schwer, so Grundlagen, ne? Also viele Grundlagen kenne ich echt durch so Eric Helms Sachen. Was ich halt immer gemacht habe, ist Podcasts hören. Also durch unseren Podcast hoffen wir natürlich auch ein paar Sachen rüberbringen zu können. Aber ich suche halt die ganzen Trainees und Coaches durch meine Podcast-App und dann höre ich mir alle Interviews von denen an. Das mache ich viel. Was man so, glaube ich, an Seiten, Data Driven Strength hat einen tollen Podcast, als auch eine krasse Webseite mit vielen Artikeln. David Woolson, der YouTube-Kanal, dann PRS, wie heißt die richtig ausgesprochen, der YouTube?
Ich weiß es gar nicht mehr.
PR Performance oder sowas? Nee, Performance.
Na, PRS, meinst du hier Steve?
Steve DeNovi, ja.
Ja.
Da ist super viel Information auf dem YouTube-Kanal.
Es gibt gute Beiträge von Performotion, ja, auch wenn man sich den Podcast jetzt nicht so geil anhören kann, aber die Beiträge auf Instagram sind sehr übersichtlich und geben so die wesentlichen Informationen.
Ich finde, MTMT, das
Leute, auf. MTMT, also wenn ihr Sachen über Biomechanik lernen wollt, über wirklich Everyday Training, über wirklich die absoluten Basis wie Atmung, Gehen, Stacken, solche Geschichten, dann und auch einfach mal ein bisschen die Powerlifting-Bubble verlassen wollten, ist MTMT wirklich the way to go. Also da lernst du so viel, das sind solche Freaks, die sind so krass ausgebildet. Und da gibt's halt eine Mentorship für 9 Euro im Monat. Ne? Und dann kannst du dir über 270 Videos angucken.
Was mir auch noch einfällt, ist Stronger by Science. Sowohl der Podcast, der ist halt sehr lang und sehr detailliert mitunter über. Also das sind ja die Leute, die Mass Journal machen und die wirklich Ahnung haben. Es geht dann manchmal ein bisschen sehr detailliert über bestimmte Themen, über Fischöl, können die dann 3 Stunden reden und warum und lachen sich dann so ein bisschen über die generellen Aussagen kaputt und gehen dann mal richtig ins Detail, wie das bei Leuten aussieht, die wirklich Ahnung davon haben. Aber zum Beispiel hat ja Greg Knuckles, das ist ja Eric Trexler und Greg Knuckles, glaube ich, der hat ja seine Seite Stronger by Science und da sind ganz, ganz viele Artikel, mittlerweile ein bisschen älter, aber total erklärt, die wurden auch noch total gut erklärt, wurden ja auch geupdatet. Chris Beardsley hat einen guten Instagram-Kanal. Ja, viele. Menno Hanselmann würde ich generell als Kraftsportler, bereitet ganz viele Studien im Kontext nochmal auf und erklärt die in kurzen Instagram-Posts. Die gucke ich mir auch immer an, um so mal aktuelle Sachen wieder reinzubekommen, neuen Input. Ja, das wären so die ersten Sachen, die mir einfallen. Und natürlich ansonsten Mentorships gibt es ja auch verschiedene.
Ja.
Und aus dem Coaching habe ich halt natürlich auch viel gelernt, ne?
Das finde ich auch krass, ne? Also das meine ich ja, ne? Mit Austausch zwischen Coaches. Wenn du einen Coach hast, dann lass dir einfach alles erklären. So, der ist ja dafür da, ne?
Da haben wir das schön abgehakt hier, glaube ich.
Ja, dann lass uns mal in diese Case Study reingehen. Da bin ich nämlich mal gespannt. Also, nochmal für mich zum Verständnis. Es ging jetzt darum, wir haben einen 120er, also so ein Schwergewichts-Powerlifter.
Ja,
der
520er.
Der will ein bisschen Kreuz heben. So, biomechanische Voraussetzungen sind wohl kurze Arme.
Das zumindest heißt, ja, sehr weit Vorlage. Vorgelehnt.
Ja.
Im Conventional zwangsläufig sehr vorgelehnt.
Ja.
Und hat deswegen auch immer mit Fatigue zu kämpfen.
Okay.
Was wäre so dein so Standardansatz, wo du sagen könntest, also ich generell muss ich ja auch immer sagen, ich gucke mir immer an, was hat der vorher trainiert. Rechne mir so ein bisschen das Volumen, was hat er vorher gemacht, was verträgt er, dann hat man nämlich schon mal einen Ansatzpunkt, was zu viel ist, wenn er es so schon bestätigen kann oder was zumindest eine gute Baseline ist.
Ja, ja, das wäre auf jeden Fall, das wäre schon mal Gold wert, ne? Wenn du sowas hast, dann musst du dir jetzt nicht viel rumprobieren, aber ich glaube, mein erster Ansatz wäre etwas niedrig volumiger in der Comp, im Comp-Deadlift einzusteigen und zu sagen, wir machen vielleicht in der Woche erstmal so, was weiß ich, 2, 3 Sätze, machen die direkt an einem Tag hintereinander weg und schauen einfach mal, wie das auf den Körper wirkt. Ja, also wie sehen dann die Tage danach aus? Wie fühlt man sich währenddessen? Also wie ist dann der direkte Abfall innerhalb der Satzstruktur? So, davon kann man dann schon eine Menge ablesen und dann kann man sich eigentlich entscheiden, wie macht man weiter. Ich würde dann wahrscheinlich eine etwas niedriger intensive Variation mit reinnehmen. Wenn man eh mit Fatigue zu kämpfen hat, kann man theoretisch sogar sagen, okay, wir nehmen nochmal Sumo mit rein, irgendwie als pausiert oder Tempo oder sowas. Und dann könnte man zum Beispiel über Halting Deadlifts sprechen, könnte da vielleicht ein bisschen an der Startposition arbeiten, kann da vielleicht noch so den ein oder anderen technischen Aspekt rausarbeiten. Ja. Und von da aus würde ich dann wahrscheinlich einfach gucken. Also wenn sich dann immer noch sehr viel Ermüdung anhäuft, dann würde ich das wahrscheinlich so lassen, möglicherweise noch ein bisschen aufteilen. Aber ja, also ich sehe es bei Männern jetzt auch nicht so tragisch, einfach nur einmal die Woche schwer zu heben. So kann man eigentlich machen.
Also wahrscheinlich, wenn das sich bewahrheitet, aber erstmal so als Startpunkt, erstmal einmal die Woche, so hast du gesagt, 3 Sätze heben, gucken, wie die sich so, was würdest du da machen? Singles, Triples, Fünfer, Zehner?
Ich würde wahrscheinlich Doubles und im Anschluss irgendwie so irgendwas Dreier bis Fünfer machen. Mhm. Und dann mal gucken, wie sich das verhält. Also wie ist das Verhältnis von Fünfern zu niedrig rappigeren Sets, also Double Singles. Und wie ist der Leistung, wie ist die Leistungsentwicklung innerhalb der Fünfer? Oder Dreier bis Fünfer, je nachdem, ne? Hm. Und dann, wenn ich weiß, wie das aussieht, also sagen wir einfach mal, die Person.
Sagen wir mal Doubles und Fünfer, 2 Fünfer danach oder so.
Genau, so die macht jetzt einen Double und macht danach 2 Fünfer und die Fünfer sind, also der erste geht ganz gut und der zweite ist schon richtig schwer. So, machen wir einfach mal Straight Sets. Dann würde ich sagen, okay, nehmen wir den zweiten prozentual ein bisschen runter und sagen, wir gehen nochmal so 7-12% runter und schauen, ob sich das gut durchsetzt. Das funktioniert in den meisten Fällen. Ja, also das, was ich bisher erlebt habe, ist das eigentlich schon eine gute Sache. Du kriegst ein paar Raps rein und dann läuft's. So, und dann hast du ein paar Tage Zeit, hast dann an einem anderen Tag die Möglichkeit, einfach nochmal eine Variation zu machen. Und die entscheidet sich dann ein bisschen nach den technischen Voraussetzungen der Person.
Also leichte Technikvariationen und eventuell auch vielleicht nur ADLs, wenn du sagst, nur einmal die Woche.
Ja, auf jeden Fall. Also ADLs eigentlich immer gut. Hingen lernen ist eine gute Sache.
Auf jeden Fall bin ich. Also nur dafür habe ich auch schon immer ADLs drin, egal was der Athlet macht.
Ja.
Und finde ich keinen verkehrten Ansatz. Also ich mache es auch ähnlich. Ich finde es immer krass, oder es, was wir auf diesem Gespräch ja mit Helena in dem Chat so ein bisschen gelernt haben, die ja, weiß ja nicht, wie viele Sätze macht, da haben wir darüber nicht gesprochen, aber die halt regelmäßig Achter ballert. Mhm. Ich kenne Athleten, das ist Quatsch, Achter zu machen. Also die gehen so, sterben einfach aus der Puste. Man kann das natürlich auftrainieren, aber begrenzt halt. Vor allem diesen vorgelehnten Heavy-Athleten, du kannst es gar nicht so leicht machen, dass die davon nicht komplett vertiegen. Und
oh, das F-Wort.
Ja, gut. Das ist für manche halt deutlich relevanter. Und ja. Deswegen finde ich es auch lustig, dass so viele nach so Pascals Hublin trainieren oder irgendwas, wo dann halt irgendwie auch so Achter drin sind. Und ich denke mal, was man wirklich verstehen muss, wenn du halt ein Anfänger bist, funktioniert vieles und du steckst vieles weg. Ich meine, vieles dieser Problematiken, warum so Heavyweights ja weniger oder seltener deadliften können, ist ja auch, weil die wahrscheinlich an absoluten Zahlen das Doppelte bewegen, wie so ein kleiner. Und das hat halt ganz andere Recovery-Kosten. Aber wenn du halt ein Heavy-Athlet bist und gerade erst anfängst und du, weiß ich nicht, hebst auch nur 100 Kilo, ja klar kannst du das 2x die Woche machen, theoretisch, ne, und wirst vielleicht nicht krachen gehen. Und das hat halt auch einen großen Bewandtnis, wie weit du halt schon an deinem genetischen Limit bist und wie viel Last du halt bewegst. Aber also tendenziell, also was ich damit sagen wollte, man muss halt extrem auf den Athleten eingehen, desto fortgeschrittener der wird oder desto näher der an seinem Limit ist und dann funktionieren halt diese Templates nicht mehr oder wenn man sagt, ja, gib mir doch mal einen Plan, der passt, da geht es gar nicht um den Plan, sondern es geht wirklich daraus zu finden, was passt individuell für diesen Athleten und seinen aktuellen Status. Und ich habe das vorher so ähnlich gemacht, also ich bin da nicht groß über 5er rausgegangen bei den meisten Leuten. Ich habe auch jetzt weniger, die so super aufrecht und klein sind. Und habe jetzt halt durch TSG zum ersten Mal gesehen, dass die halt mitunter so einen Single-Approach fahren. Das wollte ich halt hier mal erklären im Podcast. Das fand ich extrem interessant, dass die Lifter haben, die in den Competition-Deadlifts 2x die Woche Competition-Deadlift machen, den einen Tag sehr leichte 8er bis 12er, sagen wir jetzt, Entschuldigung, 8 bis 12 Wiederholungen und an dem anderen Tag so, weiß ich nicht, 6 bis 10 Wiederholungen, 4 bis 10 Wiederholungen. Und das ist wirklich auf Wiederholungen gedacht. Das kann man so machen, dass man die wirklich clustermäßig als Singles macht. Das heißt, du machst den einen Tag, sagen wir mal beispielsweise 10 Wiederholungen, den anderen Tag 5 Wiederholungen. An dem zweiten Tag ist es natürlich ein bisschen schwerer, an dem anderen Tag ein bisschen leichter. Und dass man dann theoretisch erhöht man halt immer mehr das Gewicht über die Wochen. Das hatte ich mal probiert mit einem Athleten, solange das relativ niedrig intensitätstechnisch bleibt. Sagen wir mal so 70%, dass du jetzt auf einen M-Rap könntest du die wahrscheinlich in einem Satz machen, danach bist du aber total tot.
Ja.
Und deswegen machst du dir also wirklich leicht dann theoretisch.
Das splittest du die ein bisschen auf,
Genau, es hat gut funktioniert. und spart dir halt extrem viel Fatigue. Also wenn du wirklich Probleme mit der Fatigue hast, kann es echt ein toller Einsatz sein und sowieso nur sehr wenig Volumen schaffst, die wirklich als Singles zu machen. Dadurch hat man auch den Vorteil, dass man das mit dem Setup übt. Man lässt ja natürlich nicht keine 5 Minuten Satzpause. Man macht dann vielleicht wirklich nur 30 Sekunden bis höchstens eine Minute, je nachdem, wie leicht das ist und wie viele Reps du hast. Und das hat TSG zumindest, wenn die das so machen, wenn du jetzt weit weg bist und das Gewicht wirklich leicht ist, so zum Reinkommen, dann kannst du natürlich auch Doubles machen und Triples. Das hat dann eher eine Convenience-Faktor, da machst du vielleicht 12, aber machst halt 3 Vierer und wenn es dann halt schwerer wird, du vielleicht auch mit der Volumen runtergehst, werden das dann irgendwann 5 Doubles und dann halt irgendwann 8 Singles oder so. Also so könnte dann, oder an dem einen Tag machst du halt vielleicht schon Singles, an dem anderen Tag machst du noch Doubles, einfach weil es wirklich leicht ist. Und das habe ich probiert und habe das so teilweise übernommen. Also ich merke, die steigern es ja halt immer weiter, droppen die Repetitions immer mehr, aber ich sehe so ein bisschen dasselbe wie du, dass die Leute manchmal, vor allen Dingen so in diesen Konstellationen, sehr weit vorgebeugt, sehr heavyweight, dass die einfach so schnell über die Sätze vertiegen. So, die haben, also die verlieren, wenn ich dasselbe Gewicht heben lasse und das erste ist trotzdem 4 Reps in Reserve oder 5 Reps in Reserve, dann verlieren die bei jedem Single, bei jedem Satz quasi eine RPI oder sowas.
Ja,
die droppen so schnell. Und was hier vielleicht mal wichtig ist, was wir noch nicht so richtig besprochen haben, ist so Intra-Set-Fatigue. Diese ganzen Studien in den letzten Jahren, die über Velocity rausgekommen sind, Velocity Drops und diese ganze Forschung mit diesen Velocity-Geräten, mit diesen Schnuren und die dann an den Hanteln dranhängen. Ich finde, damit sollte man nicht reaktiv mitten im Training arbeiten. Das Einzige, was man daraus so ein bisschen sehen kann oder auch aus der Research ist, man sollte, wenn man für Kraft einen Satz trainiert, 3er, 5er, also das sind keine Hypertrophiesätze, sollte man so unvertiegt wie möglich in die Sätze gehen.
Ja.
Was heißt das? Böses Fatigue-Wort. Man sollte das Gewicht so wählen oder die Satzstrukturen so anpassen, dass man nicht, wenn man jetzt 4 Triples macht zum Beispiel, dass die immer schwerer und schwerer werden und die Bewegung immer langsamer und langsamer. Weil das, diese Intra-Set Fatigue, also diese Ermüdung zwischen den Sätzen, ist ein sehr guter, also man hat sehr gut rausgefunden, dass das halt das Krafttraining immer uneffektiver macht. Besser ist es, ein Gewicht zu wählen, von dem man halt jeden Satz dieselbe Leistung bringen kann. Oder eine Rap-Aufteilung oder eine Rap-in-Reserve-Aufteilung.
Ja.
Und um das zu machen, mache ich das jetzt mittlerweile ähnlich wie du. Also ich habe zum Beispiel einen Athlet, der hebt 12 Singles und an einem anderen Tag 5 Singles. Diese 12 Singles kann ich auch in Triples habe ich die aufgeteilt, einfach als ergonomischer. Und diese Singles habe ich so gemacht, dass der erste gepusht wird. Ich habe die erst alle gleich gesteigert, dann habe ich so ein Level gefunden, oh, jetzt merkt man die Fatigue, dass der halt sehr schnell fatigt. Und dann habe ich auch so ein bisschen am Anfang versucht, ich mache das gerade mit 2 Athleten, zu sehen, okay, schaffen die vielleicht 2 schwere Singles und dann nachdroppen wir. Aber ich habe meistens festgestellt, beim ersten haben die richtig Dampf. Und auch wenn der leicht ist, wenn der nicht schwer ist, merkst du, wie schnell es danach absinkt. Das heißt, ich mache direkt nach dem ersten Single dann den Drop und lasse das dann auf einem konstanten Level. Und dann lasse ich eigentlich diese Back-Off-Singles, diese 5, lasse ich über den Block relativ gleich. Außer ich merke irgendwann, okay, der Athlet ist stärker geworden, die werden leichter für ihn, dann kann ich die wieder ein bisschen anheben. Und diesen ersten Single versuche ich wie so ein Topset quasi weiter zu pushen. So ist so mein Umgang mit Heavy-Athleten, was das angeht.
Ja, würde ich halt unterschreiben. Ich finde es halt immer sehr spezifisch, darüber zu reden, ne? Und deshalb macht es auch wirklich wenig Sinn, das dann so 1:1 nachzutrainieren, wenn man sich das
also
so anhört. Also es ergibt halt wenig Sinn zu sagen, ey, okay, Maxi macht jetzt mit seinen Leuten irgendwie 12 Singles, mache ich jetzt auch und wirft dann irgendwie alles durcheinander, weil bei dir ja schon so ein Gedanke dahinter steht, das über einen längeren Zeitraum ganz explizit auszuarbeiten und da Daten zu sammeln, die wichtig sind für deine Trainingsplanung langfristig. Und bei mir genau das Gleiche, ne? Also mein Ansatz ist halt ein anderer, aber die Idee ist die gleiche.
Ich glaube, was wir halt beide gucken, ist so, dass die halt über die Sätze nicht so krass krachen gehen, ne?
Ja, das ist wichtig, genau. Also da, genau, das sind jetzt erstmal die Eckdaten, ne?
Und dass sie sich am Ende halt fresh fühlen. Dass man den zweiten Tag halt so leicht gestalten muss oder verschwinden lassen muss. Im Prinzip einfach nur leichte Techniksachen oder ADLs, was er schon gesagt hat.
Ja.
Dass die an diesem Heavy Day performen können.
Genau, also das nochmal als Prinzip festgehalten. Bei uns beiden liegt der Fokus halt auf dem Comp, auf dem Main Lift. Und da soll die Performance stattfinden. Und die anderen Sachen sind Priming, Assistenz, Technikgeschichten, die gemacht werden sollen, auf jeden Fall, und auch gewissenhaft gemacht werden sollen, aber schon auch mit dem Gedanken geplant, okay, das wird jetzt hier nicht unendlich viel Ermüdung anhäufen und wird uns in der Performance nicht behindern am Main Day, sondern eher bestärken.
Ja. Und dafür muss man halt sehr individuell und analytisch vorgehen und sich hinarbeiten. Also deswegen diese Templates funktionieren am Anfang vielleicht ganz gut. Aber irgendwann, wenn man nicht weiterkommt, muss man halt immer mehr anfangen und systematisch gucken, okay, bis wohin können wir das pushen? Wo müssen wir ganz krass zurückziehen? Wo müssen wir hochziehen? Und dafür, kleine wieder Werbung, macht es natürlich Sinn, einen Coach sich zu holen. Obligatorische Werbung.
Das ist ein.
Und also ich bin
am Ende, das ist eigentlich übelst schlecht, ne?
Ja, du, also ich muss sagen, also jetzt mal Retalk hier und auch, man sagt das ja immer so als Phrase, wir haben hier Coachingplätze frei. Ich habe mir jetzt auch bewusst entschieden, mich erstmal, ich habe ja ein bisschen die Freiheit mit meiner Selbstständigkeit, das ein bisschen zurückzufahren und will jetzt mich über die nächsten Monate wirklich mal verstärkt aufs Coaching konzentrieren, weil ich auch gemerkt habe, der Austausch macht mir gerade mega Spaß mit dem Podcast, mit den Podcast-Gästen und mich auch konzentrieren, Inhalte zu machen. Und ich habe gerade auch die Kapazitäten, dass ich, und das will ich mir auch beibehalten, wirklich intensiv die Leute betreue.
Ja.
Vor allem am Anfang, ich kriege sehr gutes Feedback von meinen Athleten und ich freue mich jetzt auch so nach den ersten Monaten, also manche habe ich natürlich schon länger, aber viele sind jetzt dazugekommen, dass ich jetzt bei immer mehr Athleten genau diesen Prozess halt vollführt habe und bei den Leuten wirklich feste Sachen rausgefunden habe, die halt funktionieren, die gar nicht funktionieren und Strukturen, wo die sich halt wohlfühlen. Ich gebe mir sehr viel, also mein großer Fokus ist, dass es für den Athleten funktioniert im Alltag. Und ja, das habe ich jetzt, also wurden jetzt auch die letzten Wochen, war mich gefreut, sehr viele BAs eingefahren. Und vor allen Dingen, dass die Leute jetzt haben, oh, dass sie sich aufs Training freuen und wissen, hey, das wird funktionieren. So, wir wissen jetzt, wir haben was rausgefunden und das auf mich individualisiert. Ja. Der Prozess hört natürlich nie auf. Die Leute verändern sich und man findet natürlich immer Verbesserungen.
Da auch, genau, da will ich auch gleich nochmal einen Disclaimer raushauen.
Und ich würde das natürlich sehr gerne erweitern und vor allen Dingen Athleten, die Lust haben zu arbeiten, die Lust haben, auch mal was zu reißen und auch bereit sind, ich will nicht nur stumpf pumpen, sondern ich wirklich immer mehr einen Trainingsplan entwickeln, der auf mich zugeschnitten ist, würde ich mich sehr freuen, wenn die sich für ein Coaching melden würden. Und gerade habe ich natürlich noch begrenzte Plätze für einen etwas niedrigeren Einsteigerpreis. Ich werde das auch über die Zeit immer mehr erhöhen und freue mich natürlich trotzdem über jeden, der hier was mitnehmen kann und vielleicht denkt, hey, das hört sich alles gut an in den Podcast und ich will diese Erfahrung mitnehmen und will Teil der Bird Gang werden und entweder zu Maxi oder natürlich auch zu Falcom oder auch zu Kona, unserem kleinen Mini-Bird.
The Mini-Bird, the Backup-Bird. the Backup-Bird. Achso, wir müssen hier gleich im Anschluss müssen wir auch nochmal ein bisschen was Organisatorisches besprechen. Also,
du wolltest aber dazu noch was sagen, bevor den Gedanken
Ja, genau, schickst. Disclaimer, weil du gesagt hast, Leute ändern sich. Auch zu dem Thema, wenn man
jetzt. Ich bin jetzt eine Frau!
Okay. Auch zu dem Thema wieder. Templates, weil ich auch ein paar Leute kenne, die schon seit Ewigkeiten Templates trainieren.
Ja.
Also wenn man ein Template gefunden hat, was für einen funktioniert, coole Sache, immer schön, wenn das Training vorangeht, ne? Das heißt aber nicht, dass weil das jetzt einmal funktioniert hat oder über einen Block gut geklappt hat oder über zwei oder drei oder vielleicht auch 10 Blöcke gut geklappt hat, dass das für immer so bleibt. Ja, also Maxi und auch ich, wir haben beide die Erfahrung schon oft genug gemacht, dass man mit Leuten trainiert hat eine Zeit lang und hat unglaubliche Gains gemacht. Und dann geht man durch ein Peaking und danach ist alles anders. So, also gefühlt ist dann alles anders. So, man muss sich komplett neue Gedanken darüber machen. Okay, was machen wir jetzt? Wieso funktioniert das jetzt nicht mehr? So, deshalb auch nochmal hier der Aufruf. Der Austausch mit einem Coach ist unbezahlbar. Weil man.
Also, das merken wir auch privat. Das ist ja nicht so, wir sagen das über unsere Trainees, sondern das müssen wir auch aus unserem Athletenstatus sagen.
Ja, total. Völlig, genau. Völlig richtig. Es ist unglaublich wertvoll, sich hinzusetzen und zu sagen, ey, also, selbst wenn man als Coach und man von sich behauptet, dass man ein sehr fortgeschrittener Coach ist, an dem Punkt ist und sagt, okay, ich begebe mich jetzt einfach mal ganz bewusst in die Perspektive eines Trainees und ich treffe keine Entscheidungen mehr für mich und sag hier, ich habe das und das Problem und so und das wünsche ich mir, mach mal was damit. Und dann einfach zu beobachten, was ein anderer Coach mit genau diesen Sachen macht, ist extrem interessant. So, und das ist sowohl im Austausch als Trainee mit einem eigenen Coach, als auch unter Coaches, die beide ja auch trainieren, logischerweise, einfach wirklich sehr gewinnbringend für die eigene Perspektive und auch für die Fähigkeit, Dinge anders umzusetzen und aus anderen Perspektiven wahrzunehmen.
Ich meine, das ist ja schon so weit, also um uns zu sagen, wie unobjektiv man sein kann, dass ich gemerkt habe, was bei mir halt mega gut funktioniert, ist Bench bei Leuten. Also ja. Ich hole das vor allen Dingen, ich kriege halt so richtig gute Benchpresser und baller die halt hoch.
Ja.
Also ich muss ja jetzt auch mal sagen, Eva zum Beispiel, die kommt zu mir, die war schon eher in der, sag ich mal, Anfänger-Range bei anderen Lifts, aber Bank war sie schon immer richtig gut. Die hat jetzt den dritten auf der Bank-DM gemacht in ihrer Gewichtsklasse mit 75. Als sie zu mir kam, hat sie, glaube ich, die 70 gefailed. Da hat sich die 70 gefailed beim Raw-Meet, war bitter enttäuscht, hat gesagt, ich dachte jetzt kommt's. Und wir haben das in kürzester Zeit, und das war ihre Special, da war sie halt schon an den Grenzen und hatte wieder Probleme, die weiter zu steigern. Dann hat sie die, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen später waren, auf der Bank LM hat sie 70 oder 72 gemacht, ich muss jetzt nochmal nachgucken. Und dann hat sie die 75 gemacht auf der DM, das war halt zwei oder drei Wochen später, und hat die 75 gedrückt. Also in wenigen Wochen eigentlich, übelst was draufgehauen. Und die musste genau diese 75 machen, sonst hätte sie den dritten Platz nicht, das Treppchen nicht bekommen.
Krass.
Und ich finde, das kriege ich gut hin. Aber mein schlechtester Lift ist Bench bei mir. Und dann ist mir irgendwann auch aufgefallen, sag mal, Rabe, vielleicht solltest du dich mal selber coachen wie ein Trainee einfach.
Ja.
Und auch mal dich hinsetzen, dann am Ende der Woche das alles angucken, das wieder vorbereiten. Und als ich das angefangen habe, habe ich gemerkt, hey, ich mache ja übelst viel anders als Trainee, als ich das als Coach programmieren würde. Und habe jetzt erstmal wirklich angefangen, mir selbst richtig ordentlich in meinem eigenen Template auch Pläne zu schreiben, die auszuwerten. Ich habe ja vorher das ein bisschen über Data-Driven Strengths ihr Template gemacht und auch so ein bisschen ihren Angaben. Und ja, also wie unobjektiv man auch manchmal selber ist, wenn man sich dann auch als Coach trainiert. Also ich werde langfristig werde ich mir wahrscheinlich wirklich irgendwann wieder einen Coach suchen, wenn ich merke, okay, jetzt komme ich nicht weiter. Und auch wieder aus dem Aspekt, ich werde mir da, wenn dann wieder versuchen, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, gar nicht so wegen meiner eigenen Leistung. Das freut mich natürlich, aber viel mehr noch, weil ich dann halt was lernen kann.
Ja, voll. Brutal. Brutal.
Also ich hätte ja noch ein anderes Thema, aber ich glaube, das ist ganz cool, wenn wir mal, ich plane in der nächsten Zeit, ich will da vielleicht auch eine kleine Instagram-Reihe draus machen.
Ja, geil.
Maxi steile Thesen. Oh, die nice. Können wir da auch immer eine so im Podcast beleuchten, immer pro Woche vielleicht.
Nice.
Als kleine Kategorie.
Ja, lass uns da gleich mal drüber sprechen. Ich finde, das ist eine richtig gute Idee.
Weil ich richtig gutes Feedback bekommen habe und das sind letztendlich nicht Sachen, wo ich sage, das ist so, aber ich frage mich, es rührt oft aus Fallbeispielen, wo ich denke, hä, das funktioniert ja bei jemandem. Und da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen, weil das so abwegig ist. Oder mit meinem Weg, wie ich so normalerweise rangehe, wäre ich da vielleicht gar nicht hingekommen.
Ja.
Und dann frage ich mich, warum funktioniert das trotzdem? Und wie kann man dann feststellen, ob das oder was anderes besser funktioniert? Und funktioniert dann vielleicht das noch übertriebener, noch besser? Und solche Sachen mache ich mir sehr viel Gedanken. Und das werden wir dann mal in einer kleinen, ich sage jetzt einfach schon mal hier, damit ich mich selbst committen muss, das zu machen.
Ja, sehr gut. Das ist eine gute Sache.
Und ja, also viele Sachen hatte ich jetzt da von Leuten Feedback bekommen, die dann auch gesagt haben, ja krass, oder habe ich so noch nicht gesehen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das so Anklang finden wird. Ich habe noch eine kleine Frage,
ja, bitte.
Zum bevor wir gehen hier. Eine kleine steile These, die kommt jetzt nicht in eine Reihe, aber was mir mal aufgefallen ist. Du kennst ja Leute, die können machen, was sie wollen. Die können irgendein scheiß Template nehmen und machen Progress. Ja. Die können sich aber auch ein anderes Template nehmen und machen als Progress.
Ja.
Und dann gibt's Leute, die sind übelst stuckt. Die machen das schon ziemlich 4 Jahre, sind relativ gesehen zu ihren anderen in ihrer Gewichtsklasse halt nicht so gut.
Ja.
Und die machen übelst schwer Progress. Jetzt habe ich mir überlegt, sag mal, kann es nicht einfach sein, dass ja zum Beispiel ein Jonah, der übel schnell Progress macht, ich meine, der macht ja schon 10 Jahre Bodybuilding. Gibt vielleicht andere Sachen, die das halt ein paar Mal erst gemacht haben und extrem schnell gut werden. Die dann aber sich eben mit der Weltspitze messen und dann Probleme haben, da ranzukommen. Dass es einfach sein kann, dass Leute, die vermeintlich auf weniger Sachen gut reagieren, dass die einfach ein beschissenes genetische Voraussetzung haben und dadurch schon näher an ihrem genetischen Limit sind und dass Leute, die einfach alles trainieren können und besser werden, dass sie nicht irgendwie auf vieles gut reagieren, sondern dass die auch auf bestimmte Sachen besser reagieren, aber die das einfach noch nicht checken, weil die halt noch so weit von ihrem genetischen Limit weg sind, dass alles bei denen gut funktioniert. Und wenn die dann irgendwann mal aber vielleicht in der Top-Liga mitspielen und dann nicht mehr weiterkommen, dass sie dann merken, oh, ich muss ja genau diese eine Sache machen oder sehr individualisiert sein, dass ich dann noch Fortschritt machen kann.
Ja. Also ob das jetzt exakt der Fall ist, mit diesem Abstand zum genetischen Maximum oder Limit oder was weiß ich, weiß ich nicht, aber es ist hundertprozentig eine genetische Auslage. Ich hatte die Gedanken ja auch schon mal und ich habe das auch irgendwann mal aufgeschrieben in einem Notizbuch hier hinten. Ja. Und da dachte ich mir so, wenn du ein guter Athlet bist, kannst du eigentlich machen, was du willst. So, also wenn du musst nicht nur, also wenn du ein guter Powerlifter sein willst, ein guter Powerlifter, ne, dann musst du nicht nur Powerlifting trainieren. Du kannst auch Football spielen, du kannst auch noch Kampfsport nebenbei machen, blablabla. Das wirst du alles krass regenerieren. Du wirst wahrscheinlich einfach viel essen können, deine Resonanz auf Nahrung und Muskelwachstumsstimulus wahrscheinlich einfach insane hoch. Und du wirst ewig lang auch in dem Kontext noch richtig guten Progress machen. Aber Leute, die einfach nicht so gute genetische Voraussetzungen haben, denke ich, werden damit halt eher strugglen. Also die müssen dann halt recht früh extrem spezifisch trainieren, um in einem ganz nischigen...
Auf ihre Bedürfnisse spezifisch, ne?
Ja, ja, genau. Also klar, aber wir sagen jetzt einfach mal, die Person will ein guter Powerlifter werden, ne? Dann musst du natürlich, so, die hat jetzt vielleicht nicht die besten genetischen Voraussetzungen, musst du trotzdem die ganze Zeit extrem spezifisch Powerlifting trainieren. Und es würde, und jetzt nächste steile These. Ich glaube.
Das ist meine Rubrik hier.
Okay, aber dann schließe einfach mal. Ich glaube, dass diese Betrachtung extrem fatal ist. Also nicht, dass wir uns jetzt angucken, okay, wie sieht es aus mit dem genetischen Potenzial, sondern einfach diese Differenz und Divergenz, dass genetisch weniger gut auf Sport und körperliche Belastung ausgelegte Menschen sich dann Leute angucken, die extrem gut darauf ausgelegt sind und ganz, ganz viele Sachen nebenbei machen können und sich denken, ey, vielleicht muss ich, um im Powerlifting gut zu werden, Football spielen oder ich muss Kampfsport machen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich kenne ohne Scheiß, das sind Überlegungen.
Oder Vitag, Powerbuilding danach machen.
Genau, sowas. Und das ohne Witz, das sind Gedanken, die ich für mich selbst, weil ich jetzt auch nicht von mir sagen würde, dass ich ein krasses genetisches Potenzial habe dafür, so, dass ich das für mich selbst, dachte ich mir so, Alter, vielleicht muss ich sprinten gehen oder so. Vielleicht entwickle ich beim Sprinten Fähigkeiten, die mir beim Powerlifting weiterhelfen. Vielleicht muss ich das machen. Und der Gag ist halt einfach, wahrscheinlich musst du noch spezifischer trainieren. So.
Ja, also das so, ich glaube halt noch individualisierter. Noch individualisierter. Also du kannst nicht mehr alles machen, du musst genau das richtig machen. Ja. Jetzt bin ich aber der Meinung, dass so Leute, bei denen alles funktioniert oder die halt nebenbei Football spielen können oder was weiß ich, die könnten halt noch besser sein und die sind einfach noch nicht an ihrem...
Voll.
Die haben ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft.
Genau.
Ja, aber wenn die das irgendwann machen und immer stärker werden, dann sind sie irgendwann am selben Punkt wie der Typ, der seit Ewigkeiten mit seinen Lappi-Gewichten struggelt, dass sie aber an riesigen Gewichten strugglen und die werden dann irgendwann, die werden ja noch nicht unendlich besser. Die werden halt auch an diesen Punkt kommen, wo sie dann irgendwann vielleicht auf, sagen wir mal, Nationalebene die Besten sind und dann messen sie sich international und dann kommen sie aber auch an den Punkt, oh, ich komme nicht mehr weiter.
Und dann stellt sich raus, wer jetzt eigentlich der harte Fighter ist, ne?
Dann müssen sie auch anfangen, um besser zu werden, immer spezifischer, also individualisierter auf ihre Bedürfnisse zu trainieren und können eben auch nicht mehr alles machen, um besser zu werden.
Ja.
Und deswegen glaube ich vielleicht so, das liegt echt so ein bisschen daran, dass manche Leute einfach ein höheres Potenzial haben. Und wenn die halt so Larifari trainieren und alles funktioniert bei denen, das ist ja das Problem, wenn dann Leute denken, oh, der Lifter ist voll gut, ich muss genau dasselbe machen wie der. Das sind meistens dann Lifter, die können machen, was sie wollen, weil die halt in einer anderen Klasse spielen. Aber wenn die dann irgendwann da oben ankommen, dann strugglen die genauso. Und dann müssen die genauso gucken, hey, was passt genau auf mich?
Voll. Voll. Absolut. Und deshalb ist es auch oft sehr dankbar, Leute zu coachen. Also, sagen wir mal einen Jonah. Also, du hast jetzt einen Jonah, der wird einfach auf alles extrem gut reagieren und auch sehr lange sehr gut reagieren. Und du denkst dir dann als Coach, du hast jetzt den heiligen Gral gefunden. Also was Coaching und Programming angeht. Also athletenmäßig hast du auf jeden Fall den heiligen Gral gefunden, aber das ist ja brutal. Ne? Aber also ich finde die Arbeit mit so genetischen Wundern lässt auch viel, viel Trugschluss zu auf sich selbst.
Ja, aber man muss ja auch sagen, der ist ja mittlerweile auch an einem Punkt, wo er schon gucken muss, was mache ich jetzt genau und wo er auch auf einmal merkt, hey, ich komme nicht mehr einfach so weiter. Und wir müssen jetzt immer mehr das verbessern, damit ich überhaupt noch Gains mache.
Ja, ja, also international.
Und Taylor Edward ja genauso, ne? Der ist ja explodiert, wenn du den seine ersten Meets anguckt. Der ist ja da mit einem Moped hingefahren, hat den gewonnen. Die haben den noch erklärt, wie Powerlifting geht. Mhm. Und insane Aufstieg gemacht. Oder das siehst du ja auch, wenn du so die Open Powerlifting-Statisten der krassesten Leute anguckst, dann siehst du, wo die schon gestartet haben und wie schnell die besser geworden sind. Aber dann auf einmal haben die sich 10 Jahre lang, hier, ich weiß gar nicht, wer wir neulich geguckt haben, Panna oder irgendwie, der hatte sich halt 5 bis 10 Jahre den Arsch aufgegrindet für ein paar Kilos mehr. Mhm. Der ist dann halt, klar ist der perfekte Powerlifting-Athlet, aber auch der kommt an sein Top-Limit und da muss halt immer mehr gucken, was funktioniert und auch Geduld mitbringen.
Na klar.
Und das darf man immer nicht vergessen, glaube ich, auch wenn man ein Anfängerathlet ist und struggelt und andere ziehen an dir vorbeigefühlt, die orientieren sich ganz woanders und die werden aber auch ihre Probleme kriegen. So, das heißt nicht, dass man was schlechter macht oder so oder dass man weniger Gas gibt im Training oder schlechter trainiert. So, das muss es überhaupt nicht heißen.
Ja, man muss halt auch, das ist jetzt schon mal eine komplett eigene Debatte hier, aber es ist halt total spannend. Ich finde das Thema auch super, super wichtig. Selbst wenn du, und ich komme in den Genuss, Weltelite-Athleten und Athletinnen coachst, also wirklich die Besten der Besten, du wirst trotzdem immer wieder an den Punkt kommen, an dem du dir sagst, irgendwie, weiß ich nicht, also so, ja, ich weiß gar nicht, ich will nicht zu privat werden, weil so ein paar Sachen passieren dann natürlich auch und es ist nicht nur immer Eis essen und Blümchen pflücken, sondern es ist auch mal richtig harte Arbeit und es ist auch mal richtig harte Auseinandersetzung, weil auch wenn die Leute brutal stark sind, du siehst halt, dass es immer irgendeinen Referenzpunkt gibt und die sich nicht nur mit sich selbst vergleichen. Also der Druck, glaube ich, international zu starten, ist nochmal eine ganze Spur höher, als zu Hause auf irgendwelchen Local Meets zu starten und da ein bisschen mitzumachen und so persönliche Bestleistungen einzufahren. Klar hast du da auch Druck, das will ich den Leuten gar nicht absprechen. Klar hast du da auch Druck, sowohl den machst du dir meistens selbst, sind wir mal ehrlich. So, du machst den dir selbst, weil du weißt, okay, ich möchte mich selbst besiegen und ich möchte die Leute, die für mich hierher gekommen sind, möchte ich nicht enttäuschen, auch wenn das eigentlich nie passiert, aber ne, also diese Gedanken kommen ja trotzdem. Ich habe einen Coach, dem ich viel Geld bezahlt habe und der guckt sich das an und den möchte ich auch nicht enttäuschen und der hat da viel Arbeit reingesteckt und so weiter und so fort. Also diesen Druck machst du dir auch und international kommt aber noch dazu, dass die ganze Welt das sieht und die, also wenn du aus dem Nichts kommst und irgendwann mal auf den Plan trittst, so denke ich, kannst du nur gewinnen. So, du kommst dann da an und machst vielleicht einen dritten, vierten, fünften Platz und die Leute denken sich, boah, krass, okay, noch nie vorher gesehen und kommt hier an und fetzt hier Top 5, brutal. Aber ab dem Punkt hast du immer wieder den Druck, dich sowohl mit den anderen zu vergleichen, als auch mit dir selbst, als auch irgendwie dir vorzustellen, dass Leute das sehen, was du machst. Und ich glaube, da sind manche Leute einfach, ich glaube, die wünschen sich ein bisschen zu viel, wenn sie sich denken, ich muss jetzt international starten, weil das halt wirklich Arbeit ist. Es ist wirklich Arbeit.
Und ich glaube auch, du hast halt die Freiheit, dass du dich, ich glaube, wenn du halt, du willst um Plätze kämpfen, dann musst du dich ja zwangsläufig mit anderen vergleichen. Und als Privatathlet, sage ich jetzt einfach mal, hast du ja die Möglichkeit, dich auch nur mit dir vergleichen zu müssen. Mhm. Und ich glaube, das habe ich hier, Mike Isritel hat neulich ein Video gemacht bei RP über, sollte man sich an Stoffer-Athleten orientieren oder die sich als Vorbilder nehmen, in Anführungszeichen. Und der hat da so ein bisschen erklärt, dass man sich ja auch, also erstmal nein, man sollte nicht denken, ich kann irgendwie so werden. Und das hat aber auch mit Netty, also es gibt einfach genetische Ausnahmetalente. Und wenn man sich mit denen vergleicht, kann man nur verlieren. Aber man muss ein bisschen unterscheiden mit inspirieren lassen. Er hat das so als Beispiel gebracht, ich lasse mich von Superman inspirieren als MMA-Fighter, obwohl ich weiß, dass ich nicht irgendwann wie Superman sein werde. Ja. Aber ich finde das cool und deswegen versuche ich, mich selbst zu verbessern, um mehr in diese Richtung zu kommen. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich, das Einzige, mit dem man sich wirklich vergleicht, man kann sich ja orientieren. Man kann sich inspirieren lassen von ganz Großen, aber der Einzige, mit dem man sich vergleicht, sollte man eigentlich selbst sein.
Ja.
Und da muss man auch sehen, vergleicht man sich mit seinem 20-jährigen Ich, dann wird es auch schon wieder schwer. Aber dass man einfach versucht, besser zu werden, langfristig. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
Dass man sich von anderen mal inspirieren lässt. Vielleicht auch nochmal eine Lanze brechen für sportpsychologisches Coaching, Mental Coaching und sowas. Weil es wirklich Leute gibt, Shoutout an Paul Schlitter, Hashtag Fundamentalkraft, die sich auf dem Gebiet extrem gut auskennen und es vielleicht sogar hilfreich ist, dass wenn man selbst ein bisschen am Struggeln ist im Training und sich schlecht fühlt dabei ins Training zu gehen, sich einfach mal da zu melden und das ein bisschen zu checken, wieder in eine richtige Bahn bringen zu lassen oder selbst zu bringen, weil man muss ja selbst dafür arbeiten.
Das ist schön. Dann machen wir jetzt hier einen kleinen Schlusspunkt.
Würde ich sagen, ja, dann kann ich jetzt wirklich mal urinieren gehen. Oh Gott. Und dann müssen wir gleich noch ein bisschen was besprechen. Ich hab Bock.
Und wir sehen uns das nächste Mal mit Gästen vielleicht wieder. Wir lassen mal noch alles offen und freuen uns, wenn ihr wieder reingehört habt. Wenn ihr der Folge noch nicht eine schöne 5-Sterne-Bewertung dagelassen habt, dann würde uns das unglaublich freuen, wenn ihr hier öfter mal reinhört und gerne wollt, dass das so weitergeht, dass wir uns hier hinsetzen, uns Gäste einladen und versuchen, euch optimales Top-Wissen hier zu vermitteln. Dann zeigt uns das doch gerne, indem ihr uns hier 5 Sterne dalasst. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
Bis dann.